Und heute steht der Text an, den Thomas eben vorgelesen hat. Ganz schön heftiger Text, sehr herausfordernd. Ich gebe mir Mühe und versuche es mit meinen Worten und Gedanken wiederzugeben, beziehungsweise das, was mir wichtig geworden ist. Aber nochmal als Einleitung, geschrieben wurde dieser Brief von Petrus ungefähr 67 nach Christus, also 3 Jahre nach dem ersten Brief und möglicherweise aus Rom. Adressiert ist es an die weltweite Gemeinde. Petrus wusste ja, das haben wir eben auch gehört, dass seine Zeit auf Erden zu Ende ging und wollte wirklich die Gemeinde immer daran erinnern, was ihm besonders wichtig war. Die Warnung vor Irrlehre und die permanente Erinnerung an die unveränderliche Wahrheit des Evangeliums. Petrus warnt im zweiten Brief vor Selbstgefälligkeit und Irrlehrern, also Gefahren aus dem Inneren auch heraus. Und man könnte meinen, er hat sie auch für unsere Zeit geschrieben, Petrus widersetzte sich den Irrlehrern, indem er immer wieder auf die Autorität der vom Heiligen Geist inspirierten Schrift verwies. Gehen wir mal schnell die einzelnen Verse durch. In 2, Vers 1, Jesus hat den Jüngern gesagt, dass Irrlehrer kommen würden. Petrus hatte es gehört und erlebt nun, wie sich diese Ankündigung erfüllte. Genauso wie die falschen Propheten den wahren Propheten des Alten Testaments widersprochen hatten. Das können wir in Jeremia nachlesen. Und den Menschen nur das sagten, was sie hören wollten. So vertreten die Irrlehrer die Lehren Christi und die Worte der Apostel. Alle Formen von Unmoral, besonders Unzucht, wurde von diesen Leuten nicht nur geduldet, sondern gefördert. Vers 3. Damals war es so, dass Lehrer von ihren Schülern bezahlt wurden. Das war gang und gäbe. Aber Irrlehrer versuchten damals, immer mehr Geld zu bekommen, indem sie die Wahrheit vertreten und den Leuten nach den Mund redeten. Ihnen ging es mehr um das Geld als um die Lehre und die Wahrheit. Sowohl Petrus als auch Paulus verurteilten habgierige und lügnerische Lehre. Die Verse 4 bis 6. Wenn Gott, Engel oder Menschen, die vor der Flut gelebt haben, oder die Einwohner von Sodom und Gomorra nicht verschonte, würde auch ihr Lehrer nicht verschonen. Diese 3 Beispiele sollten uns eindringlich warnen, dass Gott Sünde richtet und dass Menschen, die ihre Sünde nicht bereuen und Gott nicht um Vergebung bitten, dem Gericht ausgeliefert sind. Wenn wir eins weitermachen, genau, die Verse 7 bis 9, so wie Gott Lot aus Sodom rettete, kann er auch uns aus den Versuchungen und Anfechtungen retten, mit denen wir in dieser bösen Welt konfrontiert werden. Lot war nicht sündlos, da komme ich später nochmal drauf zurück, aber er setzte sein Vertrauen auf Gott und blieb unverschont, als Sodom vernichtet wurde. Verse 10 bis 12. Mit den himmlischen Mächten, die dort beschrieben sind, könnten Engel oder was wahrscheinlicher ist, gefallene Engel gemeint sein. Einen ähnlichen Abschnitt finden wir in Judas 1, die Verse 8 bis 10. Wer aber auch immer gemeint war, die Irrlehrer verspotteten die geistliche Wahrheit, die sie nicht verstanden, nahmen die Macht Satans auf die leichte Schulter und maßten sich an, über das Böse urteilen zu können. Satan wird zwar völlig vernichtet werden, aber noch versucht er, Christen selbstgefällig und ineffektiv zu machen. Und die letzten beiden Verse, was dort beschrieben ist, diese Feier könnte Teil der Abendmahlfeier gewesen sein. Dieses Fest war ein vollständiges Mahl, das mit der Kommunion endete. Obwohl die Irrlehrer offen sündigten, nahmen sie mit allen anderen in der Gemeinde an diesem Mahl teil. In nicht zu überbietender Heuchelei beteiligten sie sich an dem Fest, das die Liebe und die Einheit unter Gläubigen fördern sollte, während sie gleichzeitig gegen diejenigen Gerüchte und Verleumdung verbreiteten, die ihren Ansichten widersprachen. Paulus sagte den Korinthern, wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Diese Leute hatten sich nicht nur durch ihre Irrlehren und die Förderung sündiger Ausschweifung schuldig gemacht, sondern auch dadurch, dass sie andere Menschen von Gottes Sohn Jesus Christus abbrachten. Ich werde nun auf ein paar Punkte eingehen, die mir, nachdem ich mich mit dem Text beschäftigt habe, wichtig geworden sind. Ich habe mal so als Überschrift gewählt, und da komme ich ziemlich zum Schluss wieder drauf zurück: Gemeinde ist kein Ponyhof. Und der erste Punkt, den ich habe, ist erstmal gar nicht so ersichtlich, aber beim genauen Betrachten kommt es vielleicht hervor. Dort haben wir den ersten Vers nochmal. Manche Bibelleser haben sich sicherlich schon gefragt, wie es sein kann, dass der Herr Jesus böse Sektenführer erkauft hat. Denn genau das ist die Aussage, die wir hier lesen. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Herrn, der sie freigekauft hat. Und da müssen wir verstehen, dass Erlösen und Erkaufen zwei ganz verschiedene Dinge sind. Erkaufen ist das Gegenteil von Erlösen. Erkaufen bedeutet, jemanden zum Sklaven zu machen. Erlösen dagegen bedeutet, jemanden die Freiheit zu schenken. Das hat der Herr Jesus bei all denen bewirkt, die an ihn glauben. Sie sind frei von der Knechtschaft, der Sünde und des Teufels. Erkaufen bedeutet also, das Anrecht über jemanden zu erlangen, und Erlösen bedeutet, jemanden frei zu machen. Ein kleines Beispiel dazu, dass den Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, erkauft und erlösen, vielleicht ein bisschen besser verdeutlicht. Stell dir vor, du siehst einen eingesperrten Hund, gefangen gehalten von einem brutalen Herrn. Oft gehst du an diesem traurigen Anblick vorbei und siehst, wie der brutale Mann seinen Hund schlägt und misshandelt. Aus Mitleid für diesen Hund denkst du, vielleicht könnte ich diesen Hund kaufen. Dann wäre er frei von dem brutalen Herrn. Also fährst du eines Tages mit deinem Auto zu dem Haus des Mannes und fragst ihn, ob er dir seinen Hund verkaufen würde. Der Mann ist einverstanden und nennt einen Preis, den du bezahlst. Du kaufst den Hund mitsamt dem Käfig, dann stellst du den Käfig mit dem Hund in dein Auto und fährst weg. Was ist nun mit dem Hund geschehen? Er wurde gekauft. Er hat einen neuen Herrn. Der Eigentümer hat gewechselt, jedoch nicht der Zustand. Er ist immer noch im Käfig gefangen. Doch wenn du nach Hause kommst und den Käfig öffnest und der Hund herauskommt und herumläuft, dann hat sich der Zustand geändert. Er ist befreit. Also wir dürfen festhalten, Erlösung beinhaltet immer Befreiung. Das ist Erlösung, erkauft werden und freigemacht werden. Und durch den Herrn Jesus sind wir durch seinen Tod für unsere Sünden freigemacht worden. Ein zweiter Gedanke, der mir wichtig geworden ist, beziehungsweise eine Passage, worüber ich persönlich gestolpert bin. Schauen wir uns nochmal folgenden Abschnitt an. Denn Gott hat nicht einmal die Engel verschont, als sie sündigten, sondern sie bis zum Tage des Gerichts in die Hölle geworfen, in düstere Höhlen und in völlige Finsternis. Auch die frühere Welt hat er nicht verschont. Mit Ausnahme von Noah und den 7 Mitgliedern seiner Familie. Noah hatte die Welt vor dem gerechten Gericht Gottes gewarnt. Dann vernichtete Gott die Welt durch eine gewaltige Flut und alle gottlosen Menschen kamen darin um. Später legte er die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche und vertilgte sie vom Erdboden. Damit gab er ein Beispiel, wie es Menschen ergehen wird, die künftig gottlos leben. Doch gleichzeitig rettete Gott Lot aus Sodom, weil Lot ein gerechter Mann war, der unter dem ausschweifenden Leben der gesetzlosen Menschen um ihn herum leiden musste. Ja, Lot war ein gerechter Mann. Denn all das Schlechte, das er Tag für Tag zu hören und zu sehen bekam, quälte ihn. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die gottesfürchtigen Menschen aus der Versuchung rettet, während die Ungerechten bis zum Tag des Gerichtes festhält, um sie zu bestrafen. Ein ganz schön harter Text. Und wenn ich das jetzt so einzeln betrachte, also eins ist Fakt, Allversöhnung wird es nicht geben. Das jüngste Gericht wird kommen. Es wird nicht einfach abgeblasen. Es kommt in voller Härte und Brutalität. Oder doch nicht? Was haben wir gerade gelesen? Beziehungsweise können wir im Alten Testament nachlesen. Und das sehr genau. Die gefallenen Engel vergnügten sich mit den Töchtern der Menschen und wurden gerichtet und für immer weggesperrt, bis zum Tag des jüngsten Gerichtes. Die Geschichte Noah, so denke ich, ist uns allen bekannt. 8 Menschen wurden auserwählt und gerettet. Und Sodom und Gomorra ist jedem ein Begriff. Auch diese Stadt wurde vernichtet, in Schutt und Asche gelegt. Also Gericht kann Gott, und zwar in voller Härte. Aber worüber ich gestolpert bin, ist, schaut euch mal Vers 7 und Vers 8 an. Dort steht, weil Lot ein gerechter Mann war. Ja, Lot war ein gerechter Mann. Wie bitte? Kennt ihr die Geschichte von Lot? Wisst ihr, was das für eine Person war? Also Lot ist der Neffe von Abraham. Also wir können das eindeutig in dem Alten Testament nachlesen. Beide sind sehr gesegnet und so groß geworden, weil sie so gesegnet waren, dass sie ihre Familien und ihre Knechte trennen mussten, weil die Knechte sich schon mit den Schafen und den Weidefeldern gezankt hatten. Und Abraham schenkte Lot sogar, er stellte ihn vor die Wahl, das bessere, das fruchtbare und das schönere Land. Aber Lot nimmt dieses Land, aber es zieht ihn trotzdem in die sündige Stadt hinein. Sodom und Gomorra. Dann beschließt der Herr, Sodom und Gomorra zu vernichten. Und Abraham verhandelt noch mit Gott, dass Sodom und Gomorra nicht vernichtet werden. Er handelt Gott von 50 auf 10 gerechte Leute, die in dieser Stadt leben sollen, und runter, damit diese Stadt nicht vernichtet wird. Doch dann kam es zum Gericht, und da sehen wir selbst, dass Lots Frau auch nicht die Gläubigste gewesen zu sein scheint, denn sie drehte sich um und wurde zur Salzsäure. Aber das Krasseste kommt ja noch. Seine Töchter werden von Lot in einer Höhle geschwängert. Wie kann so eine Person gerecht sein? Also in seiner Geschichte sehe ich nicht viel davon, aber er steht hier. Ich habe eben überspitzt das Wort Allversöhnung und jüngstes Gericht benutzt. Und wie es nun kommt, das wissen wir nicht. Und wir werden es nicht wissen, wie Gott sein Urteil fällt und Jesus uns verteidigt. Aber das jüngste Gericht wird uns alle ereilen. Denn wenn wir uns Vers 9 genauer ansehen, ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die gottesfürchtigen Menschen aus der Versuchung rettet, während er die Ungerechten bis zum Tag des Gerichtes festhält, um sie zu bestrafen. Hier hat Gott einen Mann zur Bewahrung erwählt, einen Gläubigen, denn das war Lot. Obwohl dieser sich in einer nicht passenden Gesellschaft für einen Gläubigen befand, wurde er doch durch den verdorbenen Lebensstil der bösen Bewohner dieser Stadt belastet. Er war ein gerechter Mann, hielt sich aber in Umständen auf, die weit von Gerechtigkeit entfernt waren. Er versuchte scheinbar, wenn auch erfolglos, gegen die Welle des Bösen anzugehen, aber er trennte sich nicht davon, was er vielleicht besser getan hätte. Deswegen griff Gott selbst ein und er rettete Lot von den schrecklichen oder vor dieser schrecklichen Zerstörung in der Stadt. Auch wenn Gott ihn befreite, so ist er doch ein ernstes Beispiel eines Gerechten, der unnötigerweise inmitten schwerer Bosheit lebte. Sein Weg bildet übrigens den stärksten Gegensatz zum Weg Abrahams. Und trotz seines Lebens wurde er als gerecht geachtet oder beschrieben. Denn kaum ein Mensch, ein Vorbild aus der Bibel, ist ohne Fehl und Tadel. Schaut euch David an, seht Noah an. Und noch ein paar mehr, aber dazu komme ich gleich. Es geht nicht um Perfektionismus und dass alles stimmt. Es geht um Ehrfurcht und Glaube an den Herrn und seine Wahrheit und nicht um unsere Fehler. Ein letzter Gedanke und Punkt. Als ich den Text betrachtete, habe ich mich gefragt, was ist denn nun ein Irrlehrer? Woran kann ich diese ausmachen, woran erkenne ich sie? Petrus zählt es auf. In den letzten Tagen werden sie vermehrt auftreten. Sie werden immer aus Geldliebe handeln oder reden. Sie sind habgierig. Sie verachten die Absichten Gottes, verdrehen das Evangelium. Sie tun, was ihnen gefällt, sind selbstgefällig, anmaßend. Sie sind stolz und angeberisch. Im Folgenden nenne ich mal ein paar Beispiele für diese Irrlehren. Die Abschaffung der Hölle. Die Bibel beschreibt die Hölle als einen realen Ort. Und die Leugnung der Hölle steht im direkten Widerspruch zu den Worten Jesus aus Matthäus und ist daher eine Irrlehre. Dann auch die Vorstellung, dass es viele Wege zu Gott gäbe. Diese Philosophie ist in letzter Zeit unter dem Deckmantel der Toleranz populär geworden. Diese Irrlehre behauptet, dass Gott, da er die Liebe ist, jede religiöse Bemühung akzeptiere, solange der Praktizierende aufrichtig sei. Ein solcher Relativismus steht im Widerspruch zur gesamten Bibel und macht es überflüssig, dass der Sohn Gottes Fleisch angenommen hat und für uns gekreuzigt wurde. Sie widerspricht auch den direkten Worten Jesus, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Dann ist oder kann eine Irrlehre sein, jede Lehre, welche die Person Jesu Christi neu definiert, Lehren, welche die Christheit oder die Gottheit Christi, die Jungfrauengeburt, seine sündlose Natur, seinen tatsächlichen Tod und seine körperliche Auferstehung leugnen, können ihr Lehren sein. Ihr Lehre ist also immer, wenn die Wahrheit, das Evangelium, das, was Gott durch seinen heiligen Sohn Jesus getan hat, verfälscht wird. Aber was hat das genau mit uns zu tun? Ich habe mal ein paar Begriffe rausgesucht, womit die Irrlehrer beschrieben wurden. Selbstgefällig, sich selber sehr wichtig nehmen, oft damit verbunden, die eigenen Vorzüge deutlich und auf überhebliche Art zu betonen und dabei Verdienste anderer zu ignorieren. Anmaßend, auf herausfordernde und verletzende Weise vermeintliche Überlegenheit zum Ausdruck bringen. Und Habgier. Der sündige Mensch will immer mehr für sich, so ist seine Natur. Das muss nicht immer Geld sein, man kann auch von Anerkennung, Ehre, Einfluss, Genuss, Vergnügen, Abenteuer oder Macht immer mehr haben wollen. Das ist der Köder, den die falschen Lehrer auswerfen und viele beißen an. Ich greife das Thema nochmal auf. Gemeinde ist kein Ponyhof. Wisst ihr, ihr Lieben, ich glaube, Gemeinde ist auch immer eine angefochtene Gemeinschaft. Das gilt übrigens für jede Gemeinschaft. Ob Fußballverein, Angelclub oder Skiclub. Vielleicht ist es manchmal bei uns auch so, wir verbinden Gemeinde mit heiler Welt. Ich sage es mal überspitzt, nicht falsch verstehen. Gemeinde der Heiligen und der Sündlosen. Ein Ort des Wohlfühlens, mal abschalten vom Stress des Alltages und den deprimierenden Nachrichten aus aller Welt. Aber Gemeinde ist kein Ponyhof, denn wir sind da. Ich bin da, du bist da, Menschen sind hier. Oft gehen wir davon aus, alles, was von hier vorne kommt, muss richtig sein. Also nehmen wir oft alles als Selbstverständlichkeit oder als selbstverständlich hin, ohne es zu prüfen. Aber auch ich als Mensch stehe hier vorne und rede. Und es kann falsch sein. Wir sind Menschen mit Fehlern und Eigenarten und stolpern Jesus hinterher. Ich denke, diese romantische Vorstellung von Gemeinde, die man manchmal so hat, die wird es hier auf Erden nicht geben, aber später im Himmel. Selbstgefällig sein, sich nicht mehr hinterfragen oder prüfen, bin ich noch richtig unterwegs? Wenn wir meinen, wir machen alles richtig und verhalten uns immer korrekt, na dann gute Nacht. Auch beim Thema Irrlehrer. Ja klar, lieben wir Gott. Ja klar, kennen wir das Evangelium. Ja klar, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Nur er kann uns erlösen. Ja klar, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja klar, Jesus ist Gottes Sohn und wurde Mensch. Ja klar, Jesus war sündlos. Ja klar, Jesus wurde durch eine Jungfrau geboren. Das ist uns allen klar und doch sind wir nicht vor der Versuchung, Verführung befreit. Aber wenn wir genau das glauben, wird es schwierig. Warum? Schauen wir uns das mal am Beispiel von Salomo an. Gott begegnete Salomo im Traum. Salomo bat um Weisheit und ihm wurde alles zuteil. Und doch checkte Salomo nicht den negativen Einfluss um sich herum und opferte später Götzen. Wenn wir das nachlesen, das heißt in 1. Könige 10, Vers 23, so übertraf König Salomo alle Könige der Welt, der Erde an Reichtum und Weisheit. Alle Welt begehrte ihn zu sehen und die Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gelegt hatte. Und nur ein Kapitel weiter, 1. Könige 11, Vers 9, der Herr wurde aber zornig über Salomo, weil sein Herz von ihm, dem Gott Israels, abgewandt, weil er sein Herz von ihm, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremden Göttern zu dienen. Doch Salomo hielt sich nicht an das, was der Herr von ihm verlangt hatte. Salomo war gesegnet. Selbst Gott sprach zu ihm und versprach ihm, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Was eine Aussage. Keiner wird jemals mehr so weise sein wie Salomo. Salomo gelang es ziemlich lange, ein gottesfürchtiges Leben zu leben oder gottesfürchtig zu sein. Aber auch er, obwohl er gesegnet war, durch und durch, mit Reichtum, mit Weisheit, mit allem drum herum, kam er zu Fall, opferte Götzen und wurde schließlich zumindest die Generation nach ihm von Gott bestraft. Und das ist genauso auch eine Bedrohung für die Leitungskräfte unter uns. Ohne dass ich jetzt jemanden im Blick habe, dass ich jemanden jetzt konkret meine. Aber auch das können wir nachlesen in Galater 2, Vers 13. Barnabas, ist manchen ein Begriff, war ein wichtiger Leiter in der frühen Gemeinde. Und doch schreibt Paulus im Galaterbrief, dass selbst Barnabas durch die Heuchelei der Irrlehrer mit fortgerissen wurde. Auch wir stehen jederzeit in der Gefahr, überheblich, eingebildet und selbstgefällig zu werden. Weil uns das ja nicht passiert. Und schon ist es passiert. Ein kleiner Nebengedanke noch. Wie gehen wir mit den himmlischen Mächten um? Auch da die mahnenden Worte von Petrus. 10 bis 12. Vor allem aber werden die bestraft, die ihren selbstsüchtigen Leidenschaften nachgeben und jegliche Herrschaft verachten. Solche Menschen sind überheblich und eingebildet. Ja, sie schrecken nicht davor zurück, himmlische Mächte zu verspotten. Die Engel dagegen, obwohl sie den falschen Lehrern an Macht und Stärke doch weit überlegen sind, geben beim Herrn nie ein abwertendes Urteil über diese Mächte ab. Diese Lehrer sind wie unvernünftige Tiere, Geschöpfe, die nur geboren werden, um gefangen und getötet zu werden. Sie machen sich über Mächte lustig, von denen sie so wenig wissen, und sie werden mit ihnen zusammen umkommen. Da ist Vorsicht geboten. Selbst die Engel lästern nicht darüber. Ihr Lehrer werden sich öffentlich darüber lustig machen, aber sie wissen nicht, womit sie sich anlegen und meinen, darüber zu stehen. Aber schauen wir doch mal in diese Welt hinein. Wie wird denn der Teufel heute dargestellt? Ein Typ mit stechenden Augen, Hörnern und einem viel zu engen roten Latexanzug. Oder als lustiges Kerlchen auf der Diabolo-Pizza. Niemand sieht in ihm den gewaltigsten und furchtbarsten Beherrscher der Welt, der teuflisch gut durch Lügen, Angst, Ablenkung und Manipulation Milliarden von Menschen in den ewigen Tod reißt. Auch das sollte uns bewusst sein. Er zeigt sich nicht offensichtlich in seiner Gestalt, sondern im Unbewussten und Verborgenen. Ich komme zum Ende. Ich denke, es ist wichtig, auch auf den Unterschied zwischen falscher Lehre und konfessionellen Meinungsverschiedenheiten hinzuweisen. Verschiedene Gemeindegruppen sehen sekundäre Themen in der Heiligen Schrift unterschiedlich. Diese Unterschiede sind nicht immer auf falsche Lehren zurückzuführen. Gemeinde- und Kirchenpolitik, Regierungsentscheidungen, der Stil des Gottesdienstes und so weiter stehen zur Diskussion, da sie nicht direkt in der Schrift angesprochen werden. Selbst die Themen, die in der Heiligen Schrift angesprochen werden, werden oft von ebenso aufrichtigen Jüngern Christi diskutiert. Unterschiede in der Auslegung oder in der Praxis sind nicht notwendigerweise als Irrlehre zu qualifizieren. Noch sollten sie den Leib Christi spalten. Und auch wir als Gemeinde haben Themen. Wir können den Elefanten im Raum sehen. Und da bringt es auch nichts, das Thema unter den Deckmantel des Schweigens zu hüllen, die Frauenfrage. Und ich finde, die Ältesten haben dazu ein starkes Statement abgegeben und stellen sich dem Thema. Und das ist auch gut so. Aber natürlich bringt es auch Gefahren mit sich, indem man Spaltung riskiert. Unfrieden entsteht durch verschiedene Überzeugungen. Aber das sollte nicht passieren, aber es passiert, weil Menschen am Werk sind. Umso wichtiger ist es, dass wir für diese Sache beten und es nicht zu ernsten Konflikten kommen lassen und dass wir in Demut einander begegnen, dass wir Meinungen aushalten und stehen lassen, überdenken und reflektieren, sowie korrekt und ehrlich miteinander umgehen. Es geht beim Evangelium im Gesamten nicht um persönliche Überzeugungen und das persönliche Recht haben. Selbst Paulus sagt in 1. Korinther 13, Vers 9, denn unser Erkennen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und sicherlich nutzt der Teufel auch solche Sachen, um Unfrieden zu stiften. Aber lassen wir es zu? Natürlich könnte man auch jetzt sagen, was bringt es dann? Aber meiner persönlichen Meinung nach ist Christsein auch Fortschritt oder mit Fortschritt verbunden. Als Mensch habe ich meine Bekehrung und dann, wenn es gut läuft, wachse ich im Glauben und komme vorwärts. Ich versuche, mein Leben zu ändern, meinen Lebensstil, mein Denken, mein Lieben und Vergeben gegenüber meinem Nächsten und so weiter. Es wäre ja schade, wenn es nur bei der Bekehrung bleiben würde, aber ich mein Leben unverändert fortsetze. Und ich denke persönlich, wir werden uns zukünftig mit noch mehr Themen auseinandersetzen müssen. Das heißt nicht, dass alles automatisch anders wird. Aber um Antworten geben zu können auf Fragen, die uns gestellt würden, gerade auch als Dorfgemeinde hier in Steinbach. Auch Steinbach ist und bleibt Missionsgebiet. Und da sollten wir als Einheit agieren. Und immer wieder, gerade auch für unseren Pastor, für die Ältesten und für unsere Gemeinde beten. Ich denke, man kann festhalten, falsche Lehre ist das, was einer grundlegenden Wahrheit oder dem, was für die Errettung notwendig ist, entgegensteht. Wichtig ist, dass wir erlöst sind und nicht nur erkauft, damit wir frei von dem Joch der Sünde sind, so wie es immer so schön heißt. Dann dürfen wir erkennen, dass Gott darüber nicht verwundert ist. Die Propheten, Jesus und seine Apostel haben es ja bereits angekündigt. Die Irrlehrer werden kommen. Wir dürfen vorbereitet sein. Wir sollten begreifen, dass es offensichtliche Irrlehrer gibt, aber auch wir zu einem werden können, wenn wir stolz und selbstgefällig sind. Wenn wir uns aber verlaufen, dürfen wir wieder ans Kreuz kommen und unsere Sünden bekennen. Und vor allem, wir dürfen wachsen, als Christen wachsen. Sich zu reflektieren, demütig sein, ist der beste Weg, standhaft zu bleiben. Wenn du vermeiden willst, durch den Einfluss von Irrlehren fortgerissen zu werden, dann wachse weiter in der Gnade und Erkenntnis des Herrn Jesus Christus und durch das Wort und die Wahrheit des Evangeliums. Wir haben alles zur Verfügung gestellt bekommen. Amen. Auch wenn es jetzt noch ein bisschen ausführlicher war, gebe ich nun das Pult frei für weitere Beteiligung. Das Mikro liegt hier vorne.
Sammy, vielen Dank. Der Sammy hat gesagt, ich brauche bestimmt 20 Minuten. Da sage ich, mach 30. Du hast Wort gehalten. Und ich muss sagen, ich habe mir auch im Vorhinein den Text mal durchgelesen und einige Gedanken. Ich habe mich in ganz vielem wiedergefunden, was du gesagt hast. Ganz viele Stichpunkte. Ich bin auch an diesen Beispielen Lot und Noah hängen geblieben. Ich habe darüber nachgedacht, über diese Definition, was sind die Irre, was taucht im Text auf. Und ich habe das eigentlich alles auch ein Stück weit wiedergefunden in dem, was du gesagt hast. Daher vielen Dank dafür. Ich habe noch eine kleine Ergänzung. In dem allerersten Vers ist davon die Rede, dass es falsche Propheten gab, hast du ja auch gesagt, nachzulesen Jeremia, und falsche Propheten auch geben wird. Da ist ganz bewusst die Zukunftsform verwendet. Das heißt, ich habe das so für mich übersetzt, das ist relevant auch für uns. Ja, das ist nicht nur relevant für irgendeine Gemeinde, die irgendwann mal zu Zeiten von Petrus da war, sondern Petrus hat das quasi prophetisch schon vorausgesagt. Das heißt, das ist absolut ein Thema auch für uns. Das habe ich noch rausgefunden. Und dann, das hast du schon so ähnlich gesagt, gibt es in dem allerersten Vers auch eben, ich habe es mal genannt, Irrlehrer sind keine Dummköpfe. Da steht dieser Begriff geschickt. Und ich glaube, du hast richtig gesagt, wir müssen schon auch irgendwo uns fragen immer, sind wir irgendwo, hat man uns so hinten rumgehoben? Ja, und sind wir auf einer Richtung unterwegs, vielleicht unbemerkt. Und dann habe ich, du hast dir den Lot ein bisschen näher angeguckt. Ich habe mich auch gewundert, warum dieser Mann jetzt hier so genannt wird. Das ist ja schon irgendwie, wird er ja fast unfreiwillig da herausgerettet. Aber das habe ich auch irgendwie gedacht, in einer gottlosen Umgebung ist dann doch auch die Zusage für uns da, ja, derjenige, der gottesfürchtig ist, den wird Gott auch aus dieser Umgebung erretten. Und ich weiß nicht, vielleicht war es auch bei dem Lot so, vielleicht hatte der irgendwelche Zwänge, ihn in Sodom zu halten. Ich habe so gedacht, ja, jeder hat vielleicht einen Job. Man ist da irgendwie in der Firma, in der Umgebung und dann ist das vielleicht nicht so einfach, ja, da rauszugehen. Klar, man könnte sagen, könnte es kündigen oder was auch immer, aber vielleicht habe ich manchmal einfach die Situation, auch als Christ in einer Umgebung zu stehen, wo es einfach nicht gottesfürchtig zugeht. Ja? Und dann kann ich auch irgendwie ein Stück weit Trost aus diesem Lot-Beispiel herausziehen, das sagt Gott, ja, ich sehe das, hat auch den Noah gesehen und ich ziehe euch da raus und errette euch da raus. Irgendwie auch schön, wenn ich eben gottesfürchtig bleibe. Und ich habe gedacht, wie war das nochmal beim Noah? Gott hatte zu ihm gesagt, ich habe das nochmal nachgelesen, im 6. Kapitel 1. Mose, baue dir eine Arche, einen Kasten aus Gopherholz. Und im Folgenden wird dann klar, der baut das also einfach auf trockenes Land. Ja. Und ich kann mir natürlich vorstellen, was das ein Geläster war, wenn da dieser Mann dieses Schiff da baut, ja, auf der grünen Wiese, nenne ich es mal. Was muss der ausgehalten haben? Und es war niemand da, außer der Noah, der das irgendwie, der noch Gottes Willen befolgen wollte, der gottesfürchtig war. Und dann steht da, Noah machte alles genauso, wie es Gott ihm befohlen hatte. Und ich kann mir vorstellen, es war auch entgegen dem Verstand von Noah. Der konnte sich das ja auch nicht erklären, warum er jetzt diesen Kasten da baut. Habe ich so gedacht. Er ist einfach so gottesfürchtig gewesen. Gott hatte gesagt, mach das einfach. Und er macht das. Und er erfährt, wenn ich nach Gottes Willen handle, werde ich rausgerettet. Das fand ich irgendwie so ermutigend und das hat für mich nochmal so ein Stück weit auch den Wunsch geweckt, lass mich in der kommenden Woche auch irgendwie diese Gottesfurcht im Hinterkopf haben. Bei dem, was ich tue, möchte ich gottesfürchtig sein, möchte fragen, Gott, was möchtest du hier? Was möchtest du auf der Arbeit, wenn ich mit Leuten rede oder wenn ich irgendwas vorbereite für die Gemeinde? Und irgendwas, ja, wir müssen gottesfürchtig und demütig bleiben. Und das ist das andere, was ich noch sagen wollte. Im Vers 10 taucht da, die haben keine Herrschaften anerkannt. Vielleicht waren das weltliche Herrschaften wie Staat oder gesellschaftliche Herrschaften, aber du hast erwähnt, vielleicht einfach auch die geistlichen Mächte nicht anerkannt. Diese Irrlehrer waren eben, haben die Autoritäten nicht respektiert. Und du hast dann eben von den Leidenden gespritzt und hast dann zu mir rübergeschielt, weil ich ja auch im Ältestenkreis bin. Ich habe das schon verstanden, Sammy. Aber du hast so recht, gerade die diese Leitungsrolle innehaben, die müssen genau meines Erachtens nach, diese Einstellung haben, ich möchte mich unter die Autorität Jesu und die Autorität seines Wortes stellen und möchte fragen, Gott, was möchtest du? Gerade auch in Leitungsfragen. Ja? Und nicht sagen, ich bin derjenige, der hier die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat, sondern ich möchte demütig sein und mich unter Gott und meine Geschwister stellen und dienen in dieser Haltung. Und dann kann es sein, hast recht, wir sind Menschen, dann kann es sein, irgendwas läuft schief. Ja? Aber ich glaube, wir müssen uns in diese Haltung hineinbegeben. Lasst uns gottesfürchtig sein, lasst uns nach der Ehre Gottes suchen. Und dann wird uns Gott auch irgendwie bewahren in unserem Glauben, in unserer Gemeinde. Und dann wird er vielleicht auch die Einheit in Vielfalt, in unterschiedlichen Meinungen und so weiter bewahren. Ja, das nochmal so als kleine Ergänzung bei meiner Seite. Ich habe mich echt bei ganz vielen Punkten wiedergefunden. Vielen Dank dafür. Wir stehen zum Gebet auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir herzlich, dass du auch präsent bist in deinem Wort, dass du dein Wort nicht für alte Gemeinden geschrieben hast, sondern dass es auch für uns gilt und dass wir lernen können. Und mach du uns demütig und lass uns deine Herrschaft und Autorität anerkennen und mach uns sensibel dafür, wo Dinge in unserem Leben, unserer Einstellung, unserer Gemeinde nicht so sind, wie du es möchtest, und gib uns den Mut, sie zu korrigieren. Gib, Herr, dass wir uns ganz bewusst und ganz offen auch unter deine Autorität stellen, dich Herr sein lassen, dir die Ehre geben, und da hilf uns auch in der kommenden Woche dazu, Herr, dass wir etwas sind zu deinem Lobpreis. Amen.